Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen, ein herzliches Dankeschön für die freundliche Begrüßung, den schönen Empfang. Kommt sich so ein bisschen vor wie der amerikanische Präsident hier, überall Glasscheiben. Aber es dient zu unserer aller Sicherheit, das ist gut so. Für alle, die bei der Freizeit dabei waren und sie vielleicht heute Morgen schmerzlich vermissen, ich soll liebe Grüße von meiner Frau ausrichten. Es hat heute Morgen nicht so ganz gepasst, mitzukommen. Aber sie ist im Herzen bei uns, das kann ich versprechen. Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein und auch bei denen, die mich nur sehen, die ich aber nicht sehen kann. Ich wünsche uns allen Gottes Segen und offene Ohren für diesen Gottesdienst. Nach meiner Überzeugung hat das Schicksal Europas niemals so auf der Schneide gestanden wie in diesen Wochen und wie in den nächsten Monaten. Die meisten wissen gar nicht, in welcher Gefahr wir schweben. Was nach einem ziemlich aktuellen Satz und nach einer ziemlich aktuellen Aussage klingt, kommt in Wahrheit von Konrad Adenauer von 1954. Und das waren seine Aussagen über die Zukunft Europas. Wir lernen daraus, Europa und somit auch Deutschland hat schon so manche Krise gemeinsam meistern müssen und, Gott sei es gedankt, auch gemeistert. Und auch wenn der eine oder andere sich vielleicht in einigen Teilen bereits an die aktuelle Situation gewöhnt hat oder vielleicht auch manches nicht nachvollziehen kann, wir leben in einer Krise. Das ist so. Und es ist eine Krise, die rund um den Globus global für Ausnahmesituationen sorgt. Somit könnte man schlussfolgern, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Dem ist aber nicht so. Wir sitzen alle im gleichen Sturm, aber in unterschiedlichen Booten. Die ganze Entwicklung durch dieses plötzlich aufgetretene Coronavirus wird nämlich für jeden anders individuell empfunden und von jedem anders wahrgenommen. Und jeden begleiten in dieser Situation und in dieser Lage und in dieser Krise unterschiedliche Aspekte. Bei dem einen sind es vielleicht persönliche Finanzkrisen, in denen man plötzlich steckt, weil man in Kurzarbeit ist. Ich bin seit Anfang April in Kurzarbeit. Das wirkt sich auch irgendwann aufs Konto aus. Wie kommt man damit klar und wie geht das weiter? Manch einer steckt vielleicht auch in einer Beziehungskrise, weil man plötzlich so viel gemeinsame Zeit miteinander verbringen musste. So ähnlich nach dem Motto, habe letztens eine Frau auf dem Sofa getroffen, scheint ganz nett zu sein. Oder vielleicht auch eine Verlustkrise. Vielleicht, weil man einen lieben Menschen durch den Virus verloren hat. Das wäre das Allerschlimmste. Nicht weniger, aber anders schlimm, vielleicht auch seinen Job verloren hat durch den Virus. Und so könnte man das jetzt weiter und weiter aufzählen. Ihr werdet wissen, was eure Punkte in dieser Krise sind. Wir lernen dazu, Krisen gehören zu unserem Leben einfach dazu. Und manchmal sind sie auch nur einen Telefonanruf weit entfernt. Ein kleiner, kurzer Augenblick, gerade eben noch gemütlich auf dem Sofa gesessen. Und dann kommt ein Anruf, völlig unvorbereitet und wir stecken mitten in einer Krise. Egal wie eine Krise ist, es gibt Aspekte, die in jeder Krise gleich sind und die wir in jeder Krise gleich feststellen können. Es ist etwas eigentlich ganz Banales. Und zwar gab es eine Zeit vor der Krise, es gibt eine Zeit während der Krise und, Gott möge es schenken, es gibt auch eine Zeit nach der Krise. Das Letztere, die Zeit nach der Krise, das kann man meist, wenn man in der Krise steckt, nicht wirklich erkennen. Man wünscht es sich vielleicht, aber man sieht es nicht. Weil man von der Situation überfordert ist, weil man vielleicht Vertrautes loslassen muss, was einem bisher so lieb gewonnen war, kann man nicht mehr machen. Und weil man sich vielleicht auch darauf einstellen muss, dass man etwas Neues gewinnen kann. Krisen sind meist auch Gewinn. Wir werden mit einer Sache konfrontiert, der wir nicht ausweichen können und für das wir vielleicht auch aktuell und in dem Moment, wo es losbricht, keine Lösung sehen. Und dann kann aus einer Krise auch schnell eine Katastrophe werden. Nämlich dann, wenn ich anfange, in so einer Situation alles in Frage zu stellen. Mein ganzes Leben, alles, was ich habe, alles, was ich bin, das, was mich ausmacht. Die Bibel berichtet uns von ganz vielen solcher Momente. Das fängt schon ganz vorne an. Adam und Eva, das Volk Israel, König David, bis hin sogar zu den Jüngern. Und für alle gilt das Gleiche und dasselbe. Es gab eine Zeit vor, während und nach der Krise. Mit zwei Personen aus der Bibel möchte ich uns heute bei der Predigt mit ins Boot nehmen, die auch das eingangs erwähnte erlebt haben. Sie saßen im gleichen Sturm, aber in unterschiedlichen Booten. Und sie steckten in einer Krise, die sich langsam zu einer Katastrophe entwickelte. Sie lebte mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Bethlehem und eigentlich ging es ihnen gut. Als dann aber plötzlich eine Hungersnot in dem Land ausbricht, packt ihr Mann alles zusammen und wandert aus. Er flieht mit seiner Familie aus dem Land, das Gott seinem Volk versprochen hatte, in ein Land, das seinen Gott nicht akzeptiert, um dort sein Glück zu finden. Die Moabiter, zu denen es Elimelech mit seiner Familie zieht, waren nicht wirklich Freunde der Israeliten. Als das Volk damals noch durch die Wüste zog, durften sie zwar durch das Land der Moabiter reisen, aber Brot und Wasser bekamen sie nicht gereicht. Im Gegenteil, man schickte ihnen noch einen Magier entgegen, der das Volk verfluchen sollte, der Magier Bileam. Der hatte zum Glück einen Esel dabei, der konnte das so ein bisschen verhindern, dank Gottes Hilfe. Nachzulesen in 4. Mose 22. Und in dieses Land, in dem er mit seiner Familie und mit seiner Religion nicht akzeptiert war, zieht es Elimelech mit seiner Frau Noomi oder je nach Übersetzung Naemi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon. Ich frage mich, wie groß muss die Verzweiflung vor dieser Hungersnot gewesen sein, wenn man seine Heimat verlässt. Und das war ja nicht irgendeine Heimat. Das war das verheißene Land, das Land, was Gott ihnen versprochen hatte. Und er ist in diesem verheißenen Land und dann zack, läuft es nicht mehr so, wie man das gewohnt ist und wie man sich das wünscht. Und dann sucht man sich was Neues. Ich hoffe, wir kennen das aus unserem persönlichen Leben nicht, aber mich hat das so daran erinnert, aus Ehen, die in die Brüche gehen. Da befindet man sich bei der Trauung und vielleicht auch danach im verheißenen Land. Man fühlt sich glücklich, man hat alles, was man braucht und so hat man sich dann auch versprochen, bis das der Tod uns scheidet. Und nach schleift sich der Alltag ein und Dinge fangen an, normal zu werden. Und vielleicht bricht auch in einem oder anderen Part dieser Ehe eine Hungersnot aus. Und dann sucht man sich irgendwo was Neues, man flieht aus der Enge der Beziehung. Aber gehen wir wieder zurück zu Naomi, denn das war ja erst der Anfang der Geschichte. Ihr Mann stirbt und sie wird zur Witwe und ihre beiden Söhne zu Halbwaisen. In Israel gehörten die Witwen mit ihren Söhnen zu der Gruppe von schutzbedürftigen Menschen, die im Gesetz sogar besonders erwähnt werden. Das galt aber eben nur in Israel. In Moab, gehe ich mal davon aus, wird das völlig anders ausgesehen haben. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Es sieht nach Besserung aus im Leben. Die Lage scheint sich wieder gut zu entwickeln, bis sie sich dann schlussendlich richtig zuspitzt. Denn 10 Jahre später starben auch Machlon und Kiljon und ihre Mutter Noomi war nun ohne männlichen Schutz. Zurück bleibt eine Witwe mit ihren beiden jetzt ebenso verwitweten Schwiegertöchtern. In einem fremden Land, einer fremden Kultur, ohne großartige Zukunftsperspektive, denn, wie erwähnt, das Gesetz Israels galt in Moab nichts. Ich würde sagen, sie steckt mitten in einer Katastrophe. In diesem fremden Land trifft sie eine Krise, die noch schlimmer ist als die Hungersnot in ihrem eigenen Land, in ihrer Heimat. Und Naomi meint darin, Gottes Handeln zu erkennen. Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Naomi ist am Ende und sucht nach einer Lösung. Und die findet sich darin, dass sie hört, dass es in ihrer Heimat, aus der sie unfreiwillig ausziehen musste, wieder genug zu essen gibt. Und es entsteht in ihr der Entschluss, in das Land der Verheißung wieder zurückzuwandern. Ihre beiden Schwiegertöchter kommen mit, entweder weil sie ihre Schwiegermutter nicht alleine gehen lassen wollten, oder aber weil Naomi den beiden so schöne Sachen über Israel erzählt hat, dass sie nicht anders können, als mitzugehen. Und so machen sie sich dann auf den Weg. Naomi bietet den beiden aber auch immer wieder an, bleibt in eurer Heimat. Vermutlich, weil sie wusste, was passiert, wenn die in ihre Heimat Israel mitkommen. Da würde es denen ja so gehen wie ihr in Moab. Sie bietet es ihnen an und Orpa schlussendlich entscheidet sich dann auch, ihre Schwiegermutter zu verlassen und wieder zurück nach Moab zu wandern. Und so kommen in Jerusalem schlussendlich nur Ruth mit ihrer Schwiegermutter an. Und Ruth muss scheinbar früher eine sehr beeindruckende Frau gewesen sein, denn sie war ja nun mal immerhin mindestens 10 Jahre nicht mehr in ihrer Heimat gewesen. Aber als sie wieder dort auftaucht, wird sie sofort erkannt und es spricht sich auch sofort herum, dass sie wieder da ist. Aber Naomi ist eine verzweifelte Witwe. So verzweifelt, dass sie sich sogar eine neue Identität geben möchte. Warum nennt ihr mich Naomi? Der Herr, der alle Macht hat, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Das ist die Lebenssituation von Naomi. Und aus Naomi, die Liebliche, möchte sie Mara, die Bittere, machen. Und sie möchte in ihrem Tal der Tränen gefangen bleiben. Wenn wir einen gemeinsamen Blick mal auf Ruth und auf Naomi werfen, stellen wir 2 unterschiedliche Krisenmanagements fest. Für Ruth steht nämlich eine ganze Menge mehr auf dem Spiel mit der Zukunft. Während Naomi ja wieder in ihr altes und gewohntes Umfeld zurückkehrt, macht Ruth sich zu einem Hassobjekt in ihrer eigenen Heimat. Mit der Aussage und mit dem Entschluss, wohin du, Naomi, gehst, dorthin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Und dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Als sie das ausspricht, stellt sie sich gegen ihr Land, gegen ihre Religion und auch gegen ihre Eltern. Und somit war sie kinderlose Witwe, ohne Vater und ohne Schwiegervater, hatte somit kein Familienoberhaupt mehr, also auch keinen Versorger mehr. Eine radikale Lebensveränderung. Und was für eine, denn der Gott, den Naomi als den Richter ihres Lebens nennt, macht Ruth zu dem Gott, dem sie vertrauen möchte. Ruth glaubte nicht an einen schönen Wettergott. Sie lernt einen Gott kennen, der Leid im Leben von Menschen zulässt. Und diesem Gott will sie sich anvertrauen, um aus ihrer Krise heraus in ein Leben mit Perspektive zu gehen, die sie noch nicht sieht. Stellt sich für mich wieder eine Frage: Welchem Gott vertraue ich eigentlich? Welchem Gott vertraust du? Ist das der Schönwettergott, an den wir glauben, wenn das Leben gut läuft und wenn alles in Ordnung ist? Oder glaubst du auch an diesen Gott, dass er da ist, wenn dein Leben ins Wanken gerät? Naomi war eine Witwe, die ihr Schicksal akzeptierte und in dieser Lebenskrise einen Entschluss fasste, dessen Ausgang sie eigentlich nur erhoffen konnte, nämlich, dass es ihr in ihrer alten Heimat wieder gut gehen wird. Und Ruth war eine Witwe, die in dieser Lebenskrise einen Gott, ihren Gott nennt, von dem irgendwas für ihr Leben ausgehen musste, was sie zu diesem radikalen Treuebekenntnis führte. Wie sieht mein Krisenmanagement aus? Ergebe ich mich meinem Schicksal oder arbeite ich in einem blinden, vielleicht auch wilden Aktionismus auf eine Lösung hin in der Hoffnung, dass es irgendwie weitergehen wird? Oder vertraue ich mein Leben in der Krise Gott an, weil ich weiß, dass nur er mir wirklich helfen kann? Am 29. März diesen Jahres beschäftigte sich die Bibellese mit Psalm 102. Wir haben den gerade in Auszügen schon gehört. Und darin heißt es, ich zitiere das nochmal: Gebet eines Unglücklichen, dem die Kräfte schwinden und der dem Herrn seine Not klagt. Herr, höre mein Gebet, lass meinen Hilferuf zu dir dringen. Jetzt im Augenblick der Not verbirg dich bitte nicht vor mir. Hör mich doch jetzt, ich schreie zu dir, erhöre mich bald. Und dann leidet man den restlichen Psalm mit dem Psalmisten mit, der sich fühlt wie jemand, mit dem es gleich zu Ende geht. Wir haben die Verse vielleicht noch im Ohr. Und als am 29. März das in der Bibellese war, fühlte ich mich direkt angesprochen. Nicht, weil es mir schlecht ging, sondern weil ich in einer Luxusproblemkrise steckte. Zum zweiten Mal hintereinander konnte ich meinen Geburtstag nicht feiern. Letztes Jahr, als ich 49 wurde, lag ich mit einer Lungenembolie im Krankenhaus. Und dieses Jahr kommt Lady Corona und macht mir wieder einen Strich durch meine Festivitäten. Gäste eingeladen, wir wollten groß feiern. Wird ja nur einmal 50 im Jahr im Leben. Und dann fing ich auch an zu jammern. Dabei ging es mir eigentlich super gut, denn ich habe eine wirklich tolle Familie, eine super tolle Frau, super liebe Kinder, die sich echt radikal was haben einfallen lassen, dass dieser Tag für mich trotzdem ein schöner Geburtstag wird. Und er war auch schön. Und trotzdem fand ich das nicht fair, dass ich schon wieder nicht feiern konnte. Beide Sachen hatte ich mir ja nicht ausgesucht. Ich war in so einem ambivalenten Verhältnis. Auf der einen Seite freute ich mich über das, was passierte und was für mich gemacht wurde, und auf der anderen Seite jammerte ich trotzdem. Nicht nur wegen dem Geburtstag, ich jammerte eigentlich über die gesamte Lage. Es war ja nicht nur so, dass man sich nicht mehr treffen durfte und ich die Leute nicht einladen konnte. Mein ganzer Beruf, in den Gott mich anderthalb Jahre vorher gestellt hatte, war ja komplett runtergefahren. Ich habe auf der Freizeit ja schon ein bisschen davon berichtet. Keine Veranstaltung mehr im Bibellesebundzentrum, keine Tagung, keine Freizeiten, keine Konzerte, alles runtergefahren. Keine Dienste mehr in Gemeinden. Ich bin so froh, Gott unendlich dankbar, dass das wieder geht, dass Gemeinden uns wieder einladen, wir unterwegs sein dürfen. Aber damals, Ende März, ging das nicht. Dann die Ankündigung, dass wir in Kurzarbeit gehen. Aus einem 8-Stunden-Tag wurde plötzlich eine 8-Stunden-Woche. Da muss man auch erstmal mit klarkommen. Das klingt immer so lustig. Ja, hey, cool, einen Tag arbeiten, 6 Tage frei. Ja, das ist schön. Aber irgendwann ist das nicht mehr schön. Ich lag da zwar nachts nicht zwingend wach, aber die ganze Situation nervte mich. Und ich merkte, dass mein Krisenmanagement nicht gerade sehr progressiv und positiv eingestellt war. Und in dieser ganzen Zeit begegnete mir eine andere Bibelstelle, die mir klar machte, wie mein Krisenmanagement auszusehen hatte. Jetzt gucke ich mal. Vielen Dank. Philipper 4, 6 und 7. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Als Paulus das geschrieben hat, vielleicht dachte er an das Wort aus Psalm 37, Vers 5. Legt dein Schicksal in Gottes Hand, verlass dich auf ihn, er macht es richtig. Oder wie Luther es übersetzt hat, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Nicht er wird's wohl machen, nein, er wird's wohl machen. Vielleicht erinnerte er sich auch an eine Aussage von Jesus, die man ihm gesagt hatte. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Hat Jesus gesagt. Macht euch also keine Sorgen. Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. So steht es in Matthäus 6. Macht euch also keine Sorgen. Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Das möchte ich mir immer ins Gedächtnis rufen, wenn ich mir mal wieder Sorgen mache. Sich zu sorgen kann das Leben nicht verlängern. Im Gegenteil, wir wissen, Sorgen fressen uns auf. Sorgen belasten uns. Und was uns belastet, verkürzt das Leben und verlängert es nicht. Ich habe das mal das paulanische Krisenmanagement genannt, weil es uns einen guten Weg zeigt, wie man durch eine Krise kommen kann. Und den wichtigsten Punkt, finde ich, nennt Paulus ganz zum Schluss. Weil ihr mit Christus verbunden seid. Das ist der erste Punkt, über den ich mir tagtäglich mal immer wieder Gedanken machen darf. Bin ich eigentlich wirklich richtig fest mit Christus verbunden? In guten, wie auch in schlechten Zeiten? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann schreibt Paulus hier ganz klar, wie es weitergeht. Keine Sorgen machen. Ha, super, Paulus. Das ist ja so einfach, sich keine Sorgen zu machen. Nein, das ist nicht einfach. Das ist leichter gesagt als getan. Aber Paulus erklärt uns, wie das gehen kann. Nämlich die Sorgen nicht mit sich rumschleppen, sondern meine Bitten, meine Sorgen vor Gott bringen. Das nennt man beten. Und das vergesse ich sehr schnell in Krisenzeiten. Psalm 102, das ist so ein Krisengebet. Gebet eines Unglücklichen, dem die Kräfte schwinden und der dem Herrn seine Not klagt. In seiner Not wendet er sich an Gott. Manchmal hilft das, wenn man das nicht alleine tut, sondern wenn man sich noch einen dazu holt, zu zweit betet, einen guten Freund oder seinen Ehepartner dazu holt. Oder sich mal auch ganz profan einfach aus der Kammer seines Leidens mal nach draußen bewegt. In die Natur. In der Natur entdecken meine Frau und ich ganz oft die Größe und die Gegenwart Gottes. Wenn wir uns das anschauen, was der sich hat alles einfallen lassen. Vom kleinen Käfer bis zum riesengroßen Baum. Und in so einer Situation, wenn wir da draußen unterwegs sind, werden meine Frau und ich ganz, ganz oft dankbar. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dankbarkeit. Wie oft geht uns in Krisenzeit die Dankbarkeit flöten? Bringt eure Bitten, tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Dankbarkeit. John Schiller fragte, was ist vergesslicher als die Dankbarkeit? Dabei ist der größte Feind deiner Sorgen die Dankbarkeit. Denkt da mal drüber nach. Der größte Feind deiner Sorgen ist die Dankbarkeit. Und das stimmt. Wenn ich dankbar bin und meinen Dank äußere, merke ich, wie klein meine Sorgen werden. Und wenn ich das getan habe, im Gebet meine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht und meine Sorgen bei Gott abgegeben habe, dann werde ich etwas erleben, was nur Gott seinen Kindern schenken kann und was wir nirgendwo anders erleben werden. Und was wir tatsächlich auch nicht in Worte fassen oder erklären können. Nämlich den Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt. Kennt ihr das? Diese Situation, wo ihr auf einmal eine Ruhe empfindet und euch das gar nicht erklären könnt, wo die herkommt? Das ist der Friede Gottes, den Gott uns schenkt, der über unser Verstehen hinausgeht, den schenkt er uns. Und tatsächlich, ich merkte, als ich diese Sorgen und meine Luxuskrise in Gottes Hände gelegt habe, wurde ich tatsächlich ruhiger. Ein arabisches Sprichwort sagt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge über unseren Köpfen kreisen. Aber es liegt an uns zu entscheiden, ob sie Nester bauen dürfen. Ich glaube, das ist kein neues Sprichwort für uns, das kennen wir. Dass sie keine Nester bauen, das kann ich verhindern, indem ich meine Sorgen an Gott abgebe und sie nicht mit mir rumschleppe. Loslassen, Sorgen abgeben. Naomi wird trotz ihrer Verzweiflung für Ruth zu einem Glaubensvorbild. Wer sind deine Glaubensvorbilder? Von wem lernst du, deinen Glauben auch in Krisenzeiten zu leben? Dann orientiere dich an diesen Menschen, an dem, was sie dir gesagt haben, was sie dir mit auf den Weg gegeben haben. Meine Frau hat mir mal gesagt, orientiere dich nicht an den Menschen, die so sind, wie du nicht sein möchtest, sondern orientiere dich an den Menschen, die so sind, wie du gerne sein möchtest. Das ist viel einfacher. Meine Frau und ich, wir haben zwei Freunde. Und das sind für uns echte, also wir haben mehr Freunde, aber wir haben zwei Freunde, das sind so echte Glaubensvorbilder für uns. Seit vielen Jahren leben die beiden in einem Lebensumfeld, was so ähnlich ist wie das Bild, was wir da gerade gesehen haben. Kannst du uns, ich glaube, wenn du eine Folie weitermachst, kommt es wieder, genau. Es ist alles irgendwie grau, ab und zu so ein bisschen Farbe und man geht so seinen Weg in einem Nebel und man sieht nichts. Die haben mit echt schweren Depressionen zu kämpfen. Und sie beten so sehr dafür und wir beten mit ihnen und noch andere beten für sie, dass Gott sie aus dieser Lebenszeit doch mal rausnimmt und sie wieder auf einen Berg stellt, auf dem sie die Sonne sehen können, auf dem es wieder bunt ist und nicht so viel grau. Aber Gott macht das nicht und wir wissen nicht warum. Und als sie mal wieder, als das Grau ganz, ganz dunkel wurde, bin ich bei ihnen gewesen, dann habe sie gefragt, wie macht ihr das eigentlich mit eurem Glauben an Gott? Dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Friedemann, wenn ich meinen Glauben jetzt auch noch wegschmeiße, dann habe ich gar nichts mehr in meinem Leben. Das ist das, was mich hält, auch wenn ich Gott überhaupt nicht verstehe. Gar nicht. Aber das hält mich trotzdem. Auf Gott vertrauen. Es gibt viele andere Dinge, Praktiken und Möglichkeiten, wie man sich aus Krisen befreien kann. Aber seine Sorgen und seine Nöte an Gott abzugeben, ist der einzige Weg, der funktioniert. Man könnte es ja auch getreu dem Motto machen, wenn das Leben dir einen Korb gibt, geh shoppen. Kann man machen. Führt zu einer vorübergehenden Befriedigung. Das ist so, aber nicht zu einer echten Erlösung. Und manchmal ist die Befriedigung in dem Moment schon vorbei, wenn man an der Kasse den PIN von seiner EC-Karte eingeben muss. Kennt ihr das Gefühl? Ist so. Aus der Geschichte von Naomi und Ruth können wir lernen, dass Gott die Treue belohnt. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie sich das sicherlich niemals hätten vorstellen können. Ruth heiratete den Israeliten Boas und sie bekommen ein Kind, einen Sohn. Und als der zur Welt kommt, versammeln sich die Nachbarinnen von Naomi und sagen, der Herr sei gepriesen. Er hat dir einen Beschützer geschenkt. Möge dein Enkel berühmt werden in Israel. Er bringt dir ein neues Leben und wird dir im Alter eine Stütze sein. Denn er ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die sich treu zu dir hält. Wahrhaftig, du hast an ihr mehr als an 7 Söhnen. Die Nachbarinnen, interessant, die Nachbarinnen gaben dem Kind den Namen Obed. Und aus Obed wurde der Vater Isais, dessen Sohn König David war. Und aus dieser Ahnenreihe ging circa 1000 Jahre später Jesus hervor. Was für ein Segen, den Gott auf die Treue von Ruth legt, die nicht wusste, wie ihre Zukunft in diesem fremden Land weitergehen wird. Als sich das Volk Israel in Babylon in Gefangenschaft befand, teilte der Prophet Jeremia dem Volk Israel etwas von Gott mit. Mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. Brief und Siegel drauf. Und das ist eine Zusage, auf die wir uns heute noch verlassen dürfen. Auch wenn diese Zukunft sich vollends erst in der Ewigkeit erfüllen wird, dürfen wir uns aber heute schon klar machen, dass Gott nur unser Bestes will. Auch wenn wir das gerade nicht verstehen. Es ist so, Gott will unser Bestes. Ob das immer mit meinem Besten übereinstimmt, das sei mal zwangsläufig dahingestellt. Ich möchte uns zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Ein kleiner Junge bekommt von seinem Papa eine Abenteuertour in einer Höhle geschenkt. Und es wird eine richtige Abenteuertour. Also nicht sowas über die hellen, breiten, beleuchteten Wege, sondern es geht richtig, ich weiß nicht, ob ihr die Klutert-Höhle bei uns in Ennepetal kennt, da gibt es einen richtigen Abenteuerpfad, der wird so eng, dass selbst ich schon fast zu dick bin, um da durchzukommen. So eine Abenteuertour schenkt dieser Vater seinem Sohn. Und dann machen sie sich unter Führung des Reiseleiters mit einer Gruppe auf den Weg und erkunden diese Höhle. Und plötzlich, mittendrin, geht das Licht aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Höhle wart, tief in einer Höhle drin, nicht so am Anfang, sondern tief in einer Höhle drin, wo dann das Licht ausgemacht wurde. Es gibt Dunkel. Und es gibt dunkles Dunkel. Und wenn man so mitten in einer Höhle steht und das Licht wird ausgemacht, dann ist das dunkles Dunkel. Und die Leute wurden ein bisschen nervös. Und fingen an, also, was ist hier los? Und Panik machte sich langsam breit. Und in dieser ganzen Panik hörte man eine Stimme, die da fröhlich vor sich hin redete. Und nach einer Zeit ging dann das Licht wieder an, das gehörte nämlich mit zu der Abenteuerführung, dass das Licht zwischendurch mal ausging. Und alle waren wieder glücklich. Einer hatte die ganze Zeit geredet, der kleine Junge. Und als sie hinten aus der Höhle alle wieder rauskommen, kommt so einer aus der Gruppe zu dem Jungen hin und sagt, sag mal, Junge, hast du dir in der Höhle eigentlich, als es da so dunkel war, keine Sorgen gemacht? Und hat der Junge gesagt, nee, mein Papa war doch bei mir. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Papa bist, der bei uns ist. Dass du dieser Papa bist, der mit uns auch im dunkelsten Dunkel unseres Lebens an unserer Seite steht. Und vielleicht spüren wir dann nicht immer, wie du uns an der Hand hältst. Aber lass uns gewiss sein und sicher sein, dass du bei uns bist, dass du in unserer Nähe bist. Und dass du in den Situationen und Lebenslagen, in denen wir keinen Ausweg mehr sehen, in denen wir nur noch dunkel sehen, wissen dürfen, du bist an unserer Seite und du siehst, wie es ausgeht. Und dann schenk uns die Kraft und das Vertrauen, auf dich zu vertrauen und uns dir anzuvertrauen. Dir unsere Sorgen zu geben und dich darum zu bitten, dass du dich um unsere Sorgen kümmerst, dass sie uns nicht kaputt machen, nicht auffressen. Ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, das zu tun, dass du bei uns sein wirst, in guten wie in schlechten Zeiten. Dass du uns halten und tragen wirst, wenn wir das vielleicht auch nicht so sehen. Danke, dass du bei uns bist, Jesus. Stärke unseren Glauben, jeden Tag immer wieder neu. Stärke unseren Glauben auch in dieser Zeit der Corona-Krise, wo wir vieles nicht verstehen, wo wir uns Sorgen machen, wo wir vielleicht auch Angst haben vor dieser Krankheit, vor diesem Virus. Beschütze uns davor. Und wenn es uns doch erwischt, dann gib uns die Kraft, dir zu vertrauen, dass du weißt, wie unser Leben weitergehen wird. Danke, dass du da bist. Danke, dass du auf unserer Straße mitgehst. Amen.